Edvard Beneš, der ehemalige Außenminister und Staatspräsident der ersten tschechoslowakischen Republik, war vor einiger Zeit das Thema einer Konferenz im Goethe-Institut in Prag. Historiker aus Deutschland, Tschechien, aber auch zum Beispiel aus Großbritannien diskutierten über die kontroversen Wahrnehmungen von Beneš. Geladen hatte das Masaryk-Institut und das Archiv der Wissenschaften, gemeinsam mit dem Kollegium Carolinum aus München. Marco Zimmermann war bei der Konferenz und hat nachgefragt, wie sich das Bild von Beneš bei den Deutschen aus der Tschechoslowakei gewandelt hat. Sie hören eine Wiederholung vom November vergangenen Jahres.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Edvard Beneš ist einer der bekanntesten und umstrittensten Politiker der Tschechoslowakei. Er amtierte 17 Jahre als Außenminister und führte das Land in seinen schwersten Zeiten zwischen 1935 und 1948 sowohl aus Prag als auch aus London. Bereits 1915 engagierte er sich aus dem französischen Exil heraus gemeinsam mit seinem ehemaligen Professor T.G. Masaryk für die Anerkennung einer unabhängigen tschechoslowakischen Republik. Nach dem Zusammenbruch Österreich-Ungarns war der Soziologe und Philosoph dann einer der Verhandlungsführer der tschechoslowakischen Delegation auf der Friedenskonferenz in Saint-Germain. Er verstand es, die alliierten Delegierten davon zu überzeugen, dass die deutsch besiedelten Grenzgebiete der neuen Tschechoslowakei und nicht Österreich oder Deutschland angegliedert werden sollten. Deutsche nationale Kreise, aber auch die Sozialdemokraten, griffen Beneš in der Ersten Republik dann zwar an, als Außenminister war er aber in der politischen Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Tschechen kein Fixpunkt. Erst mit dem Aufstieg der Sudetendeutschen Partei in den 1930er Jahren wurde Beneš wieder interessant für die deutschen Politiker. Der britische Historiker Mark Cornwall erklärt, was die SDP von Beneš erwartete.
Es gab, ich glaube, wirklich immer eine Hoffnung für einige Leute in der Sudetendeutsche Partei, dass es gibt die Möglichkeit, Druck auf Beneš auszuüben. Ich glaube, sie denken negativ über Beneš, dass er war ein tschechischer Nationalist. Aber ich glaube wirklich, es gibt immer einige Leute im Händlerbewegung, die denken, dass man könnte etwas von Beneš kommen könnte.
Aufgrund von Beneš' Position als Außenminister und seines Engagements im Völkerbund sah die SDP vermeintliche Verhandlungsspielräume für mehr Volksgruppenrechte. Nachdem er dann 1935 zum Präsidenten der Republik gewählt wurde, lassen sich intensivere Versuche beobachten, mit Beneš in Verhandlungen einzutreten. Noch einmal Mark Cornwall.
Die Leitung, sie wollen immer mit Beneš treffen. Zum Beispiel Henlein hat immer die Idee, mit Beneš zu treffen. Und es war nie möglich, weil Beneš hat immer verweigert. Aber die Henlein-Bewegung hat immer gedacht, dass sie werden diese Diskurs gleich mit gleichen Tschechen und Deutschen haben. Und das war wirklich nicht möglich. Beneš wurde das nie.
Die Versuche, mit Beneš zu verhandeln, werden aber im Vorfeld des Münchner Abkommens nicht weiter verfolgt. Henlein, der Führer der Sudetendeutschen Partei, hatte sich bereits im November 1937 in einem Brief nach Berlin der bedingungslosen Führerschaft Adolf Hitlers unterworfen. Und damit änderte sich natürlich auch seine Haltung zu Beneš, wie Professor Cornwall weiß.
In 1938, es ist ein bisschen etwas anderes, dass man weiß, zum Beispiel sicherlich Henlein weiß genau mehr, dass es gibt keine Möglichkeit von einer Lösung von den Tschechen und alles hängt davon Hitler und Deutschen Reich. Aber sicherlich, es gibt auch einige Leute noch in Leitung, die denken, dass alles Fortschritt, ja, wie früher, ja, dass es ist möglich, Druck auf Beneš auszuüben.
Die Verhandlungen zwischen Deutschen und Tschechen scheiterten, wie man heute weiß, weil Konrad Henlein Anweisungen hatte, alle Angebote der tschechischen Seite abzulehnen. Um einen Krieg zu verhindern, einigten sich die Regierungschefs Italiens, Frankreichs und Großbritanniens auf eine Abtretung der Grenzgebiete der Tschechoslowakei an Deutschland. Die Tschechoslowakei selbst durfte an den Verhandlungen nicht teilnehmen. Beneš fühlte sich von den Verbündeten Frankreich und Großbritannien verraten. 5 Tage später trat er von seinem Amt als Staatspräsident zurück und ging ins Exil nach London. Am 21. Juli 1940 ernannte er dort die tschechoslowakische Exilregierung unter Jan Schrámek. Ins Exil nach London konnten sich auch die deutschen Sozialdemokraten aus der Tschechoslowakei retten. Unter der Führung von Wenzel Jaksch waren sie die größten Gegner der Sudetendeutschen Partei gewesen und arbeiteten zunächst in London mit Beneš zusammen. Allerdings zerstritten sich beide Parteien über die Pläne der Aussiedlung, die den Sozialdemokraten viel zu weit gingen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Haltung der Deutschen zu Beneš natürlich von der Vertreibung und ihren Folgen geprägt. Der Historiker Tobias Weger hat in seiner Dissertation die Diskurse der vertriebenen Organisationen untersucht.
Edward Beneš, der aufgrund seiner Präsidialdekrete natürlich dann gerne in die Rolle des Hauptverantwortlichen gedrängt wurde. Und insofern muss man eigentlich schon sagen, dass eigentlich seit 1945 das Bild Edward Beneš bei den sudetendeutschen vertriebenen Organisationen eigentlich vor allen Dingen einen negativen Touch bekommen hat.
Neben dem Bild des Hauptverantwortlichen für die Vertreibung existieren aber auch noch andere Bilder, so Weger weiter.
Zum Beispiel der Vorwurf, Beneš habe im Grunde schon seit der Gründung der Tschechoslowakei 1918 darauf hingewirkt, die Deutschen mehr oder weniger schnell aus dem Staat zu beseitigen. Da heißt es dann zunächst, habe versucht, die Deutschen zu assimilieren, also im Grunde zu Tschechen zu machen. Dann aber auch werden ihm schon sehr früh Vertreibungspläne unterstellt. Das ist natürlich historisch problematisch, hier eine solche Kontinuität zu sehen, aber man findet sie in den Bildern.
In den vergangenen 20 Jahren hat sich das Bild Edward Beneš in sudetendeutschen Kreisen extrem negativ gefärbt. Anlass dazu waren die politische Wende und die Integration der Tschechischen Republik in die westlichen Strukturen, wie zum Beispiel der NATO oder der EU-Beitritt.
Bei all diesen Stationen gibt es eben im Grunde immer wieder Versuche seitens der sowjetendeutschen Landsmannschaft, Beneš zu instrumentalisieren und zu sagen, solange dieser Staat die sogenannten Beneš-Dekrete nicht abschafft, ist die Tschechische Republik nicht europareif zum Beispiel. Und hier sieht man eben sehr schön diesen Mechanismus, dass eine Person im Grunde verantwortlich gemacht wird für das, was unter dem Stichwort Vertreibung zusammengefasst werden kann, was aber natürlich historisch gesehen nicht auf die Person Beneš alleine zurückgeht, sondern zum einen natürlich mit Zustimmung der Alliierten passieren musste, sonst wäre es ja gar nicht möglich gewesen, 3,5 Millionen Menschen aus der Tschechoslowakei auszusiedeln oder zu vertreiben. Und zum anderen natürlich auch eine Gesamtentscheidung der tschechoslowakischen Regierung war. Das heißt, nicht ein einsames Handeln von Beneš, der hier gewissermaßen sich als Diktator irgendwie betätigt hat, sondern eine Konsenshandlung, die sicherlich damals auch von der Mehrheit der tschechoslowakischen Gesellschaft mitgetragen wurde.
Wegers Meinung nach fand bei den vertriebenen Verbänden eine Emotionalisierung und Personalisierung statt. Eine generelle Unzufriedenheit mit der tschechoslowakischen Politik wurde auf eine Person projiziert, damit leichter argumentiert und agitiert werden konnte. So entstand zum Beispiel auch der sogenannte Benešismus, ein künstlich in den 1950er Jahren entstandener Kampfbegriff der sudetendeutschen Landsmannschaft. Dieser hielt sich auch noch bis in die 1990er Jahre. Allerdings betont der Historiker Weger, dass es nicht das Bild Edward Beneš bei den Sudetendeutschen gebe. Eine große Zahl der Deutschen aus den böhmischen Ländern habe ihn als Staatspräsidenten akzeptiert und respektiert. Man dürfe also das Bild Beneš nicht nur aus den Äußerungen der Organisationen ableiten.
Und das hat sich natürlich dann auch nach 1945 fortgesetzt, sodass das, was aus München, aus den Verlautbarungen der sudetendeutschen Landsmannschaft gekommen ist, nicht die Meinung der Sudetendeutschen widerspiegelt, sondern ein bestimmtes Spektrum politischer Meinungsäußerung von einem ganz bestimmten Verband, der aber nicht die Meinungsführerschaft hatte.